Vielleicht jetzt. Ja, jetzt. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Große Ereignisse werfen ihre Klänge voraus. Ihr hört schon, die Band stimmt ein. Wir feiern heute den ersten Advent und wir haben uns überlegt, wir fangen das mal auf eine ganz besondere Art und Weise an. Es gibt einen alten Text aus Jesaja 40, der auf das Kommen des Erlösers hinweist. Und dieser Text ist von Georg Friedrich Händel vertont worden und wir dachten, wir singen euch diese Botschaft heute einmal, um euch in den Advent einzustimmen.
Thank you. Kein Ton? Doch, jetzt. Ganz toll. Was für eine Bereicherung heute Morgen. Herzlichen Dank für dieses ganz, ganz tolle Musikstück und für den Gesang. Ich möchte Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen heute zum Gottesdienst am ersten Advent hier in der Freien Evangelischen Gemeinde. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Name ist Kai Schlieper und ich freue mich, Sie und euch hier heute durch den Gottesdienst leiten zu dürfen. Ich begrüße jeden Einzelnen, der heute hier ist, jedes Gemeindemitglied, jeden Gast, jeden, der vielleicht heute zum ersten Mal kommt, herzlich willkommen. Und ich möchte auch unseren Gastredner heute begrüßen, Herrn Pastor Gerd Mosner. Wir haben uns heute erst kennengelernt, deswegen war der Name nicht ganz so. Also Herr Gerd Mosner vom Diakonischen Werk Bethanien, ganz herzlich willkommen. Herr Mosner wird uns auch den Blick heute mal richten auf Bethanien. Es gibt eine kleine Präsentation, da dürfen wir uns auch schon sehr drauf freuen. Ja, schon wieder erster Advent, hat die Tage jemand zu mir gesagt, war doch gerade erst. Ja, der war gerade erst, gerade vor einem Jahr. Und jetzt ist er schon wieder da. Und ich habe mir vorgenommen für dieses Jahr, habe mir schon oft, aber ich hoffe, es gelingt mir dieses Jahr noch besser, wirklich die Adventszeit mit dem Warten auf Jesu, auf die Ankunft zu genießen. Die erste Kerze brennt heute, nächste Woche die zweite, die dritte, die vierte. Bei vielen sind schon alle vier Kerzen an. Vollgas im Einzelhandel, überall. Und dieses geschäftige Treiben. Ich war die Tage auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund. Ich bin langsam drüber gegangen und habe ihn genossen. Bin auch mit dem Riesenrad gefahren. War ein schöner Blick, mal Dortmund so im Dunkeln zu sehen und zu denken, ja, es wird dann wieder heller. Nach der Dunkelheit kommt wieder die Helligkeit. Ich möchte uns den Wochenspruch lesen. Der steht im Sacharja, und zwar Kapitel 9, Vers 9, erster Sonntag im Kirchenjahr. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Was passt das wunderbar heute am ersten Advent? Ich möchte gerne mit uns beten. Wem es möglich ist, den möchte ich bitten, dazu aufzustehen. Und dir danken, Herr, und dir ganz herzlich danken, dass wir heute deinen Blick auf dich ausrichten dürfen. Heute, der erste Advent, erinnert uns daran, dass du in wenigen Wochen auf die Welt kommst. Du bist zu uns gekommen, ganz Mensch geworden, und das ist ein so großes Geschenk, dass wir jetzt in diese freudige Erwartungszeit hineingehen dürfen. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, ja, dass er auftanken kann in diesem Gottesdienst, in deinem Wort, in dir. Du bist mitten unter uns, wie du es verheißen hast, und da wollen wir dir ganz herzlich für danken. So segne uns diese Stunde und dein Wort und bleibe du uns nahe. Amen. Freue dich, Welt, dein König naht. Dieses Lied lasst uns gemeinsam singen.
Thank you. Ja, Herr Mosner, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite.
Danke sehr.
Vielleicht stellen Sie sich kurz vor, sagen ein bisschen was zu Ihrer Arbeit und dann werden wir uns mal die Präsentation anschauen, die Sie uns mitgebracht
Vielen
haben.
Vielen Dank. Ich bedanke mich sehr für das freundliche Willkommen von hier vorne, aber auch schon beim Reinkommen im Foyer. Das war schön, das hat gut getan. Ich freue mich, einmal sonntags hier im Haus zu sein bei Ihnen. Ich bin sonst zwar verschiedentlich hier im Haus gewesen, aber zu anderen Gelegenheiten und Anlässen. Ich möchte etwas kurz zu mir sagen und dann zum Diakonischen Werk Bethanien. Ich bin Pastor in diesem Diakonischen Werk seit 11 Jahren. Einerseits in Halver im Sauerland, da hat Bethanien ein Altenheim, ein Seniorenzentrum und vor allem in der Zentrale in Solingen. Und wir Mitarbeiter von Bethanien bringen das Werk immer wieder gern in Erinnerung der Gemeinden. Denn das Diakonische Werk Bethanien ist unser Werk der freien evangelischen Gemeinden. Und darum ist die Verbundenheit und das gegenseitige Informieren uns einfach wichtig. So, das Gelände, unser Zentrale in Solingen mit ganz vielen Einrichtungen, Lungenkrankenhaus und einiger Häuser, Altenheime, Altenpflegeschule, Diakonissen, Wohnhaus, das Mutterhaus und manches mehr. Zum Wichtigsten gehört in diesem Jahr, dass Bethanien einen neuen Chef bekommen hat. Das ist der alte Otto Imhoff, manchen sicher bekannt. Er hat viele Jahre, 22 Jahre, das Diakonische Werk geleitet, aber in diesem Sommer ist er abgelöst worden von Matthias Ruf. So sieht er aus, der neue Chef von Bethanien, 51 oder 52 Jahre alt inzwischen, diplomierter Betriebswirt, 16 Jahre lang hat er in Kassel gewohnt, war Geschäftsführer des CVJM-Gesamtverbandes und gehörte dort zur Freien Evangelischen Gemeinde, ehrenamtlich auch Kassierer, also in vielerlei Hinsicht gut geeignet. Am 17. Juni fand die Übergabe statt, Stabwechsel hier die Ehepaare Imhof und Ruf. Das ist insofern für die Gemeinden nochmal interessant, weil ja der Vorstandsvorsitzende immer auch einen Sitz in der Bundesleitung hat, als derjenige, der das Diakonische Werk in unserem Bund vertritt. Zu diesem Werk, Bethanien, ein weit verzweigtes Unternehmen geworden mit Schwerpunkten in der stationären und teilstationären und ambulanten Pflege. Zu diesem Werk gehören inzwischen über 1850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind froh, dass wir gut dastehen, insbesondere die Lungenfachklinik. Und es kommen immer mehr Standorte dazu, vor allem im ambulanten Bereich. Das ist inzwischen der größte Arbeitsbereich mit 10 Standorten. Ja, Bethanien ist ja auch hier in Dortmund präsent mit den Bereichen unter anderem der Kinderkranken-, Kinderintensiv- und Palliativpflege. Ich bin nicht so nah dran an dem Geschehen hier dieses Standorts. Da könnten vermutlich andere ein bisschen mehr erzählen. Jedenfalls habe ich auf der Webseite gesehen, dass man in die Öffentlichkeit geht, etwa mit bestimmten Forderungen an den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Das ist ja ein großes Thema, Pflegenotstand in unserem Land. Und das betrifft natürlich auch Bethanien. Man braucht immer mehr Pflegekräfte eigentlich. Der Zeitdruck ist groß. Aber es ist eine ganz wichtige, wertvolle Arbeit, die da getan wird, auch in Bethanien. Dann auf der Webseite Aktion Weihnachten im Schuhkarton für Kinder im Pott bestimmt. Fand ich sehr schön, dass man über den eigenen Tellerrand hinausschaut. Schaut mal nach, was es dort noch weiter gibt auf der Webseite. Was gibt's noch? Pflege. In Lüdenscheid wurde mit dem Bau einer neuen Seniorenwohngemeinschaft begonnen. 50 Wohnungen werden dann, wenn es fertig ist, von Bethanien Mobil betreut. Es gibt Tagespflegeeinrichtungen. Ich muss mich mal immer wieder umschauen, damit ich sehe, was ich hier präsentiere. Tagespflegeeinrichtungen in 7 Orten. Eine neue Tagespflegeeinrichtung wird in Solingen im Mutterhaus eingerichtet. Die Baugenehmigung ist da gekommen, ist erwartet worden. Das Mutterhaus ist ja das Haus der Diakonissen, aber Diakonissen gibt es immer weniger. Das Modell der Diakonie ist einfach nicht mehr das der Zukunft. Es gibt noch etwa 15 Diakonissen, die meisten hochbetagt, eine ist noch im aktiven Dienst zugange. Und das Mutterhaus wird gefüllt mit anderen Leuten, die vorwiegend aus unseren Gemeinden kommen. Eine ganze Reihe Missionare im Ruhestand, Pastoren, Ehepaare im Ruhestand, die wohnen auch dort und fühlen sich wohl. Suchtkrankenhilfe Dessau gehört dazu, entwickelt sich immer weiter mit offenen und geschlossenen Bereichen. Dann Langeoog, das Hotel Bethanien, wie es da jetzt heißt, gebaut wird an manchen Orten, auf Langeoog und auch in Solingen. Dies ist das älteste Haus, das noch besteht, auf dem Werksteil in Solingen, Haus Magnolia. Das kann aus baurechtlichen Gründen, gesetzlichen Gründen nicht mehr als Altenheim genutzt werden. Ein Teil wird jetzt als Alten-WG genutzt und die anderen Büros sind dann auch im Haus etwa der IT und anderer. Die Wohnform der Seniorengemeinschaften entwickelt sich ja immer weiter. Aktuell gibt es 2 in Solingen, eine in Wuppertal und eine in Schalksmühle. 2 neue Entwicklungen möchte ich noch nennen. In der Seelsorge hat es in Solingen eine Veränderung gegeben. Die Pastoren waren immer bei Herrn Imhoff, der ja auch Pastor war und ist, angesiedelt. Und Herr Ruf, der kein Theologe ist, der hat jetzt neue Struktur eingezogen, dass Pastor Ulrich Kühn diesen Bereich Theologie, Ethik leitet, Gemeindekontakte, Betreuung der FSJler. Das ist das Team, das aktuell dazugehört. Das heißt, einer ist noch nicht ganz da, der Pastor Bernshausen, 2. von links unten. Der wird meine Stelle ab kommenden Jahr einnehmen im Seniorenzentrum in Halver. Neu ist auch die Gründung eines Demenzzentrums Bethanien. In Solingen gibt es ja das Haus Eiche, ein Haus für 80 demenzkranke Bewohner. Und das Thema Demenz, kümmern um Demenzkranke, nimmt immer größeren Raum ein. Und der Leiter dieses Hauses hat jetzt erweiterte Aufgaben bekommen, um Theorie und Praxis der Demenzbetreuung miteinander zu kombinieren und auch in anderen Einrichtungen zu beraten. So berät er zum Beispiel eine Einrichtung in Österreich mit 13 Häusern im Fachbereich Demenz. Hier dann einige Bilder aus meinem aktuellen Bereich. Ich habe im Moment noch eine halbe Stelle in Halver. Solingen habe ich abgegeben an einen Kollegen. Das sind so einige Eindrücke aus meinem Arbeitsfeld in Halver. Seniorenzentrum, 111 Plätze in dem Haus. Das ist mein Arbeitsplatz gewesen hier, Andachtsraum. Wir halten wöchentlich Gottesdienste bei uns im Haus. Ja, Solingen nochmal. Bethanien entwickelt sich immer weiter und wir sind gespannt, wohin es noch geht. Die Entwicklung hat es auch nötig gemacht, neue Strukturen des Werks zu errichten oder anzufangen. Bisher war Bethanien ja überwiegend ein eingetragener Verein. Mitglieder waren freie evangelische Gemeinden und einzelne Menschen aus freien evangelischen Gemeinden. Das Ganze hat eine Dimension angenommen, in dem auch Millionenbeträge bewegt werden. Und deswegen hat man gesagt, wir müssen die Struktur etwas umstellen. Vom Diakonischen Werk Bethanien wird es eine Stiftung Bethanien geben. Das ist noch in der Mache, noch nicht vollständig durchgezogen. Und das, was der eingetragene Verein war, wird jetzt ein Verein der Freunde und Förderer Bethaniens. Bei dem kann man Mitglied werden. Es ist einfach wichtig, dass wir den Kontakt auch in die Gemeinden hineinhalten. Unser Motto heißt Leben helfen. Und um das tun zu können, brauchen wir einfach auch die Gemeinden, weil wir im Auftrag der Gemeinden eben Diakonie betreiben. Und ich möchte da 3 Stichworte nennen, in denen wir die Gemeinden brauchen. 3 Stichworte, die durch die Bethanien mitgetragen wird: Gebet, Mitarbeit und Geld. Gebet, Es gibt einen Gebetsbrief, der in den Gemeinden ausliegt, in dem noch detaillierter beschrieben wird, wofür überall für Bethanien gebetet werden kann. Wie gesagt, in unserem Land bekannt, der Pflegenotstand, mit dem hat Bethanien auch zu tun. Dann Mitarbeiter. Bethanien lebt von Mitarbeitern, auch von solchen, die nicht nur fachlich gut sind, sondern die auch gläubig sind, die Christen sind und durch ihre christliche Haltung einfach den Stil unserer Häuser und Einrichtungen mitprägen. Darum freuen wir uns über alle, die da solch eine innerliche Haltung mitbringen und mit dabei sind. Wir bilden übrigens auch aus, Altenpflegeschule. Und es gibt immer wieder in neun Fächern Ausbildung, Hauswirtschaft, Küche und andere Dinge, aber vor allem in der Pflege. Und es werden überall FSJler gesucht in den verschiedenen Bereichen. Wir brauchen auch Geld für spendenabhängige Bereiche. Bereich Theologie, Seelsorge, der uns ja wichtig ist, wird nicht durch die Pflegekassen refinanziert und manches andere. Da sind wir auch dankbar. Umgekehrt möchten wir Gemeinden diakonische Kompetenz vermitteln. Wir machen Gottesdienste, Besuche, aber auch Fachvorträge, etwa zum Thema Demenz, zum Thema Patientenverfügung, Umgang mit Sterbenden und manches andere, da lassen wir uns einladen. Auf unserer Webseite gibt es Impulse zum Herunterladen. Da kann man mal nachschauen, was es alles gibt. diakonie-bethanien.de, lade ein, mal einen Blick darauf zu werfen. Soweit erstmal, wer noch mehr wissen will, der kann mich ja nachher ansprechen. Danke.
Ihr habt es beim Reinkommen vielleicht schon gesehen. Da vorne steht so ein großer Suppentopf und Geschirr. Es gibt heute ein gemeinsames Mittagessen. Und dazu möchte ich die Judith bitten, uns da ein paar Worte zu sagen.
Ja, die Christine Unbehend und ich haben gestern den ganzen Tag Suppe gekocht. Es gibt zwei verschiedene Suppen. Eine Hühnersuppe, da habe ich meinem Freund, der selber Hühner aufzieht, mal eins gemopst und das haben wir da verkocht und haben selber gestern Suppennudeln gemacht und viel Gemüse mit reingetan. Und als zweites hat die Christine für alle Vegetarier eine Möhren-Tomatensuppe gemacht. Dazu gibt es noch Blätterteigstangen, genau. Ihr dürft dafür geben, was es euch wert ist. Der Erlös kommt dann der neuen Heizung zugute. Haben also dann auch wir alle was von, weil wir dann hier im Warmen sitzen. Also gebt ruhig reichlich. Und als zweites hat der Teamkreis noch Plätzchen gebacken und bietet die an. Die möchten gerne mindestens 1 Euro für so ein Tütchen haben. Mehr ist natürlich gerne auch erlaubt.
Es ist auch bei diesem nassen Wetter, tut so eine Suppe gleich richtig gut. Ganz bestimmt. Also herzliche Einladung dazu. Nächste Woche ist wieder der Lighthouse-Gottesdienst nachmittags. Und da wollte vom Team auch noch jemand eine Ansage machen.
Ja, guten Morgen. Ich stehe hier für das Lighthouse-Team, beziehungsweise für das Team Kuchenbacken und Herzhaftes.
Kuchen kochen wir überhaupt nicht.
Nee? Warum?
Das ist Lighthouse Barbecue, das stand hier. Ich weiß nicht, wer sich's ausgedacht hat. Ich weiß auch noch nicht, ob meine Stiefel warm genug sind, aber es ist Barbecue. Du könntest nach Fleisch fragen.
Anja, ich glaube, da bist du deiner Zeit etwas hinterher. Das Barbecue hatten wir schon im September.
Okay, aber gut. Stand hier noch.
Oh, habt ihr diese Info auch so mitgenommen, dass wir nächste Woche Barbecue haben? Also streicht es aus eurem Kopf. Das war im September, ihr habt es verpasst, tut mir leid. Wir können es jetzt nicht mehr ändern. Du kannst kommen, auch mit warmen Stiefeln. Wir hoffen, dass die Heizung dann aber trotzdem läuft, dass es auch mit leichtem Schuhwerk zu machen ist. Also, ja, Wintergrillen haben wir auch nicht, sondern wir haben ja, das letzte Mal Lighthouse Und deswegen stehe ich auch hier oben, um einmal noch zu bitten, dass mich Menschen unterstützen mit einer Kuchengabe oder mit einem herzhaften Snack. Aber ich möchte auch hier die Gelegenheit einfach nutzen, um allen, die das über mittlerweile 3,5 Jahre gemacht haben und uns unterstützt haben in dieser Arbeit, einmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen, weil es immer toll war. Ich denke, dass das nicht immer selbstverständlich ist. Manche haben auch mal gesagt, oh, das wird eng, aber ich mach's. Und ich habe das immer als sehr, habe das immer dankbar angenommen. Das ist das letzte Lighthouse für erstmal immer. es gibt noch, also wer mich oder uns als Team darin unterstützen möchte, der darf mich gerne nach dem Gottesdienst ansprechen, dass ich eine Übersicht habe, wer gerne was dazu beitragen möchte. Aber es soll nicht dabei bleiben. Ich möchte den Klaus einmal nach vorne bitten, der noch eine ganz herzliche Einladung aussprechen möchte.
Es soll einfach kein Abschiedsschmerz sein. Das finde ich, fänden wir als Team ganz schrecklich, wenn wir uns dahinter, letzte Mal Lighthouse. Wer uns ansprechen will, warum es das letzte Mal ist, kann er gerne tun. Aber das soll nicht Thema sein. Thema soll sein, Gott nochmal richtig Danke sagen für das, was wir erlebt haben in diesem Jahr. Egal, ob es bei Lighthouse war, ob es persönlich war, in der Gemeinde war. Und da laden wir euch ganz herzlich zu ein, dran teilzunehmen. Wir wollen einfach Gott mit eine ganze Stunde lang oder über eine Stunde lang Danke sagen, ihm richtig loben. Und wer weiß, was du vielleicht auf dem Herzen hast, was du einfach auch noch einem anderen sagen möchtest, das wäre cool, wenn du das mitbringst und dann einfach auch einbringst. Herzliche Einladung nächsten Sonntag.
Grüße von unserem Pastoren. Anne Völkel ist heute im biblischen Unterricht und Rolf Zyrus ist in Holzwickede. Alle anderen Termine könnt ihr dem Gottesdienstmanuskript hinten entnehmen. Wir sammeln nun die Kollekte ein, die ist heute bestimmt für das diakonische Werk Bethanien und singen dann das nächste Lied, Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ich lese uns aus Lukas 4, die Verse 16 bis 22 als Schriftlesung nach der Übersetzung die gute Nachricht. So kam auch Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie immer in die Synagoge. Er stand auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen. Und der Synagogendiener reichte ihm die Buchrolle mit den Worten des Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und wählte die Stelle aus, an der es heißt: Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden. Dem Misshandelten soll sich die Freiheit bringen und das Jahr ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge blickten gespannt auf ihn. Er begann und sagte: Heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Munde hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Alle spendeten seiner Rede Beifall und staunten über die Botschaft von Gottes rettender Gnade. Aber sie wunderten sich, so etwas aus seinem Munde zu hören, sagten sie zueinander. Ist er nicht der Sohn Josefs? Wir hören nun auf die Predigt.
Advent hat begonnen. Viele werden diesen kleinen Spruch, diesen kleinen Vers kennen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Manche fügen noch den Spruch vom fünften Lichtlein an, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Warten auf das Christkind, das die Geschenke bringt. So wird häufig gefragt: Was bringt dir das Christkind? Werden Kinder gefragt. Sicher, manche kennen das noch altbekannte Gedicht von Theodor Storm. Von draußen vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Und da kommt dann auch das Christkind vor, das mit großen Augen aus dem Himmelstor schaut und bald auf die Erde fliegen wird, um Geschenke zu bringen. Ob wir solche Vorstellungen teilen, weiß ich nicht. Das Christkind mit den Flügeln, das die Geschenke bringt. Aber was erwarten wir dann eigentlich in diesen Wochen? Es ist eine Zeit der Vorfreude, der Vorweihnachtszeit. Als wir mal zu Hause über Weihnachten, über Advent sprachen, was das bedeutet, sagte unsere damals noch kleine Lisa kurz und bündig: Advent heißt warten. Warten natürlich auf Weihnachten, warten auf Geschenke. Das war so ihr Erwartungshorizont, diese 4 Wochen. Und 4 Wochen sind für Kinder eine lange Zeit. Das ist es so. Sich freuen an Kerzen, an Advents, an Liedern. Das kündigt das kommende Weihnachten an. Aber wie ist das bei uns Erwachsenen? Wie ist das mit unseren Erwartungen? Das lässt sich schwer beschreiben. Wir sehen das Ganze vermutlich ein wenig nüchterner. Mir geht es zumindest so. Auch in diesem Jahr habe ich vor wenigen Tagen, letzte Woche noch gedacht: Ach, haben wir schon wieder Weihnachten? Advent? Wie kann das sein? Das war noch so weit weg. Und ich persönlich kann auch nicht so viel mit der Stimmung dieser Adventszeit anfangen. Anderen geht es da sicher anders. Bei anderen, die freuen sich richtig darauf, die lieben es, ihre Häuser zu schmücken, Lichter anzuzünden, die Atmosphäre der Kindertage, die aufkommt, Freude über Kerzenschein und Plätzchen, an gutem Essen, Hoffnung auf ein paar ruhige Tage zu Weihnachten. Ist ja auch gut, wenn wir uns noch darüber freuen können. Das hat ja auch viel Schönes an sich. Doch so ganz ungeteilt ist diese Adventsstimmung ja nicht. Wenn man sich umhört, vernimmt man ein gewisses Stöhnen, so wie jedes Jahr. Der Termindruck und die Hetze werden nicht weniger. Was alles zu erledigen ist. Da kann jeder sicher eine lange Liste machen. Das brauche ich gar nicht alles aufzuführen. Und am Ende natürlich Geschenke besorgen. In unserer Familie ist meine Frau weitgehend für das Besorgen von Geschenken zuständig. Und wenn sie mir noch einen Tipp gibt, was ich ihr schenken soll, dann bin ich erleichtert. Männersache, typisch vielleicht auch. Aber noch einmal die Frage, worum geht's eigentlich in diesen Wochen? Die Frage, tja, die kennen wir vielleicht an Kinder. Was bringt denn das Christkind? Und was Kinder dann sagen, vielleicht ihre Hoffnungen, die sie möglicherweise haben. Was bringt das Christkind? Und was antwortet es? Erlösung. Ja, richtig, toll geantwortet. Was bringt das Christkind? Erlösung. Genau darum geht's ja. Noch einmal die Frage, worum geht's in diesen Wochen? Kann es sein, dass die Dinge, die zum Advent und zu Weihnachten als Beigaben gedacht waren, in den Mittelpunkt gerückt sind? Dass vielleicht Wesentliches eher an den Rand geraten ist? Wir werden vielleicht sagen, naja, das ist in unserer Gesellschaft sicher so, aber bei uns als Glaubenden doch nicht so. Gut, aber das Wesentliche, das ist ja das Verborgene, das, was nicht offensichtlich ist. Das stellt sich nicht automatisch bei uns ein. Es ist nicht laut und aufdringlich, sondern still und ein wenig versteckt. Es will bewusst in den Blick genommen werden, Jahr für Jahr. Und das werden wir heute auch ein bisschen tun. Und damit wird sich die Weihnachtsfreude vertiefen. In einem unserer bekanntesten Weihnachtslieder heißt es, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron, der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Es geht tatsächlich ums Schenken. Gott macht uns ein Geschenk, das Größte, das er uns überhaupt machen kann. Aber das ist kein Gegenstand. Nichts, was in schönes Geschenkpapier eingewickelt wird, sondern eine Person, Jesus Christus. Und mit diesem Jesus will er uns ein neues Verhältnis zu sich schenken. Darum geht's. Das Wesentliche am Advent, an Weihnachten, sind nicht Gegenstände, sondern Begegnung und Beziehung. Eine neu empfundene Nähe zu Gott, eine erneute Ausrichtung auf ihn, auf Jesus Christus, der uns greifbar geworden ist. Wo das erlebt wird, stellt sich auch ein Miteinander der Menschen anders ein. Frieden auf Erden bei den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Ja, was schenkt das Christkind? Erlösung. Das finde ich wichtig. Die Kernaussage des Advent heißt, Gott kommt zu uns in Jesus Christus. Persönlich formuliert, Gott kommt auf dich zu, er will bei dir ankommen. Advent hat ja immer so einen doppelten Aspekt, daran werden wir uns in diesen Wochen in den Gottesdiensten sicher auch erinnern. Wir müssen einerseits rückwärts schauen, zum anderen nach vorn, in die Vergangenheit und in die Zukunft. Anders als bei Kindern, die gerade so diesen 4 Wochen Spannungsbogen bis Weihnachten haben, bestenfalls, geht es um einen anderen Spannungsbogen, nämlich um den seit der Erwartung der Geburt Jesu bis hin zu seinem Wiederkommen in diese Welt, als Herr der Welt. Schauen wir zurück, werden wir an das erste Advent, die erste Adventszeit erinnert, von der besonders Lukas in seinem Evangelium berichtet. Das war vor gut 2000 Jahren. Was hat Lukas zum Thema Advent zu sagen? Die ersten 3 Kapitel des Lukas-Evangeliums sind eine Fundgrube für adventliche Gedanken. Und gemeint ist, ohne dass ich das jetzt alles vorlesen kann, die Zeit, als ein Engel dem Priester Zacharias sagte, er werde einen Sohn bekommen, der werde der Vorbote des Messias sein, des Königs. Als ein Engel der Maria die Geburt Jesu ankündigte, als den Hirten gesagt wurde, euch ist heute der Heiland geboren. Advent damals für die Juden hieß, wir warten auf den Messias, den Befreier und König, den Gott seinem Volk durch die Propheten versprochen hatte. Und Gott hat sein Versprechen auf eine ganz eigene Weise eingelöst. Er hat seinen Sohn in einem Kind geboren werden lassen, einem unscheinbaren Kind in einfacher Familie, nicht im Königshaus. Er hat sich, und das ist eigentlich kaum fassbar, uns Menschen gleich gemacht. Er ist sozusagen auf unsere Ebene gekommen, einer von uns geworden. Er hat Anteil genommen an dem, worunter Menschen leiden. Er hat selber erfahren, wie mühevoll das Leben manchmal ist. Er kannte Vergänglichkeit und wurde mit Bosheit und mit Schuld konfrontiert. Die ganze Last des menschlichen Daseins hat er getragen, bis hin zum Kreuz, an dem Gott von Schuld befreit. Ja, was bringt das Christkind? Erlösung. Darum geht's. Gott, der vielen Menschen so fern, so weit weg erscheint, ist ganz nah gekommen. Er hat sich total solidarisiert, sich gleichgemacht mit uns bis zum Letzten, um uns entscheidend zu helfen. Im Glauben an ihn sind wir gerettet. Wir haben Frieden mit Gott, Vergebung. Die Verbindung zum Leben ist hergestellt. Gott ist gekommen, sagt der Advent. Der Abgrund zwischen ihm und uns ist überwunden und wird immer wieder überbrückt im Glauben an Jesus Christus. Er ist der Retter. Aber damit ist ja noch nicht alles gesagt, denn Gott sucht nicht nur die verborgene Verbindung des Glaubens zu uns, sondern letztlich das Sichtbare miteinander. Die Vollendung steht noch aus. Darum kommt zum ersten Advent der zweite, nicht unbedingt nächste Woche, aber die Wiederkunft Jesu, sein sichtbares Erscheinen für diese Welt. Zu dem Bekenntnis, Gott ist gekommen, gehört das andere, Gott wird kommen. Wir gehen auf die zweite Ankunft unseres Herrn zu. Darauf warten Christen. Und diese Ankunft wird nicht unscheinbar sein. Die wird dann keiner mehr übersehen können und ignorieren. Denn Jesus Christus wird als mächtiger Gott und Erlöser und Herrscher kommen. Und dann wird alles Krumme gerade gemacht werden. Dann wird alle Ungerechtigkeit beseitigt. Böse und gottlose Menschen zur Rechenschaft gezogen werden. Und er wird den Frieden schaffen, allen, die seinen Frieden erwarten. Gerechtigkeit und Frieden hat unsere Welt bitter nötig. Und wenn wir das anders denken, was in vielen Ländern, nicht nur in Syrien, sondern in vielen anderen Ländern auch passiert, unsere Weltwirklichkeit schreit nach Erlösung. Und wir Menschen schaffen die nicht. Aber Jesus hat versprochen, dass er sie schaffen wird. Er wird Gottes Herrschaft bringen. Jeder Advent, auch diese Wochen vor Weihnachten, bekommen von daher ihren Sinn. Von dem, was Gott bereits getan hat und von dem, was er tun wird. Weil er der ist, der auf uns Menschen zugekommen ist, weil er einmal sichtbar kommen wird, darum dürfen wir erwarten, dass er sich auch heutzutage bei uns bemerkbar macht. Die Adventszeit macht es besonders deutlich. Gott ist auf dem Weg zu uns. Er will bei uns ankommen. Er steht manchmal vor der Tür. Manchmal ist er schon bei uns zu Hause. Wie gut. Und manchmal steht er noch vor der Tür und klopft an, wartet, dass wir ihn einlassen. Und wir singen zu Recht, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Gott kommt. Er will hinein in unser Leben. Er will ankommen. Er möchte diese Verbindung neu knüpfen und fester machen. Als Retter und Herr, auf welche Weise? Heute. Er kommt zu uns einerseits in seinem Wort. Das ist meine feste Erwartung, dass er das Wort der Bibel gebraucht, um uns innerlich zu berühren, um uns für ihn aufzuschließen. Und rechnen wir damit, dass Gottes Geist in dieser Weise wirksam wird. Dass wir Gott erkennen in dem, was er uns in seiner Heiligen Schrift sagt. Öffnen wir uns diesem Weg, auf dem Gott zu uns kommen will. Manche haben keine Zeit, kein Interesse zu beschäftigen, aber es ist wichtig, sich dem auszusetzen. Nicht im Sinne einer Pflichterfüllung, du musst aber die Bibel lesen, damit kommen wir der Sache nicht bei, sondern ich sehe es als Angebot, als Chance. Gott wirbt um unsere Aufmerksamkeit, damit er das Band zwischen sich und uns fester knüpfen kann. Und eine der Möglichkeiten besteht darin, dass wir sein Wort lesen und hinhören. Des Weiteren kommt Gott zu uns in anderen Menschen, etwa in den Brüdern und Schwestern des Glaubens, die auch mit ihm leben, Die Gemeinde ist ja der Leib des Christus. Da darf etwas sichtbar werden von der Art Christi. Im freundlichen Wort, in der aufrichtigen Anteilnahme an den Freuden und Sorgen der anderen, in dem Versprechen, füreinander zu beten, im Austausch über der Bibel, in der Seelsorge, in der helfenden Tat. In der Schwester und dem Bruder kann Christus uns neu begegnen. Und wir können das immer wieder erleben und auch aktiv mit betreiben, dass das so sein kann. Ich denke an den Tipp eines Kollegen, den er mal sagte, frag doch einfach mal zwei Menschen, für was soll ich bei dir beten? Machen Sie das mal. Zwei Menschen, die Sie nicht schon unbedingt so nah kennen, zu sagen, hör mal, darf ich für dich beten? Gibt es irgendwelche Dinge, die da wichtig sind? Anteil geben und nehmen. Er begegnet uns auch allgemein in den Menschen, die uns Gutes tun und in denen, die Hilfe benötigen. Davon weiß man ja in vielen Adventsgeschichten zu erzählen, wie in anderen Menschen, denen man Gutes tut oder von denen man Hilfe erfuhr, Gott gegenwärtig war, Christus da war. Viele werden die Geschichte von Vater Martin kennen, in der das nochmal so bildhaft ausgedrückt wird. Also Augen auf für die Mitmenschen und es wird Weihnachten. Ich habe mir die Frage gestellt, wie gehen wir damit in der Adventszeit um, diese Wartezeit, was fangen wir damit an? Mancher denkt vielleicht, da bleibt mir gar nicht so viel Entscheidungsspielraum. Diese Wochen werden von dem bestimmt, was ich einfach tun muss. Stimmt das wirklich? Ist manches, was wir als Sachzwang empfinden, nicht nur ein Zwang in unserem Denken? Und legen wir uns zum Teil nicht etwas auf, was bei kritischer Durchsicht nicht unbedingt sein müsste? Sicher gibt es Anforderungen, um die wir beim besten Willen nicht herumkommen. Aber es gibt auch andere. Wichtig ist mir, wer nicht verplant werden will, der muss selber planen. Und ich denke, dass eine sorgfältige Zeiteinteilung hilft, manche Hektik abzubauen. Muss man so in der letzten Woche vor Weihnachten dann noch die Geschenke besorgen oder geht es auch vorher? Und es ist so, das Dringende ist nicht immer das Wichtige. Manche kennen den Grundsatz, ne? Das Dringende ist nicht immer das Wichtige. Und damit wir die wichtigen Dinge bewusst in unseren Kalender hineinnehmen, hilft uns nicht nur die Reste der Zeit für das Wichtige übrig zu haben. Was ist denn wichtig? Ich gehe davon aus, dass im Advent es um Beziehung geht. Gott kommt zu uns, nicht die Sachen, nicht die Dinge stehen im Vordergrund, sondern das neue Miteinander Gottes mit uns und untereinander. Manchmal verschiebt sich da etwas, dass das Äußere einen großen Raum einnimmt und die Beziehungen die weniger. Aber man kann das ja auch mal anders machen, dass wir schauen, was wichtig ist, die Beziehungen. Wie kommt das in eine gute Balance? Aus den drei Kapiteln des Lukas-Evangeliums, Lukas 1 bis 3, habe ich 4 Anregungen entnommen, die uns helfen können, die Adventszeit zu gestalten. Die erste Anregung ist dieser Satz, bereitet dem Herrn den Weg. Das heißt, richtet euch innerlich auf den kommenden Herrn aus. Johannes der Täufer ist ja nicht zufällig vor Jesus aufgetreten. Er sollte das Volk auf seine Ankunft vorbereiten. Und seine Botschaft lautete, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Steht in Lukas 3, Vers 3. Jesus möchte also, dass wir nicht unvorbereitet sind, wenn er kommt. Wenn jemand Gäste erwartet, wird er oder sie sicher die Wohnung aufräumen. Macht man wenigstens häufig so. Gerade zu Weihnachten wird sich viel Mühe damit gegeben. Aber wie ist das mit dem inneren Aufräumen? Das müsste ja hier und da vielleicht auch erfolgen. Wie ist das mit den krummen Wegen, mit den Unebenheiten unseres Lebens? Was ist mit den inneren Rumpelkammern, die mal aufgeräumt werden müssten, die wir sorgsam vor anderen verschlossen haben und die uns doch zu schaffen machen, mit den Konflikten, mit dem angestauten Ärger? Die Adventszeit soll solch eine Zeit des Besinnens und des inneren Ordnens sein. Wir stöhnen ja manchmal, wenn die Kaufhäuser schon ab Oktober so die Weihnachtssachen präsentieren. Wir empfinden das als unpassend. Und ursprünglich war die Adventszeit ja nicht eine Vorweihnachtszeit mit Schmuck und Geschenken, sondern eine Bußzeit, eine Zeit der Besinnung. Dass man sich fragt, lebt mein Glaube oder ist das alles innere Routine geworden? Kann ich mich noch über Jesus freuen? Und wie ist mein Verhältnis zu anderen Menschen in letzter Zeit gewesen, in der Familie, zu den Eltern und Freunden? Es könnte doch hier und da etwas zu bedenken und zu ändern sein. Alter Ballast, den wir noch mit uns herumschleppen, könnte doch bei Jesus abgeworfen werden. Er ist ja der Befreier, der Erlöser. Das kann manchmal auch so erfahren werden, dass man vor einem anderen Christen das Belastende ausspricht und Zuspruch der Vergebung empfängt. Beichte ist selten geworden, aber wie befreiend könnte das sein, alte Lasten loszuwerden, auszusprechen und den Zuspruch zu hören. Wäre das nicht passend für die Adventszeit? Wenn Jesus als der Befreier wirklich bei uns ankommen will, dann ist das gut. Verpassen wir nicht Chancen, die uns unser Herr gibt, und uns auf ihn einzustellen. Solche Zeiten der Besinnung wollen eingeplant werden. Vielleicht ein paar Minuten Ruhe am Tag, sich eine Kerze anzünden, eine Viertelstunde hinsetzen, vielleicht ein Bibelwort lesen. Vielleicht, wer Zeit hat, sucht mal anhand einer Konkordanz so die Verheißungen auf den kommenden Messias aus dem Alten Testament heraus. Oder man sagt, ich lerne einige Bibelverse bewusst auswendig, damit ich sie kann. Bereitet dem Herrn den Weg. Darum geht es, innerlich sich auf ihn einzustellen. Das ist die erste Maßnahme, die ich aus dem Lukas-Evangelium entnehme. Eine zweite heißt, lobt Gott mit Singen. Allein die ersten beiden Kapitel des Lukas-Evangeliums enthalten vier Abschnitte, die man als Psalmen, als Loblieder bezeichnen kann. Die Erwartung und Ankunft Jesu ist Grund zur Freude und zum Singen. Und ich finde es schön, dass wir das heute auch so erlebt haben, hier im Gottesdienst einmal Musik zu hören, die unsere Herzen anrührt und erhebt. Es ist eine Zeit der Lieder und des Musizierens. Das können wir ruhig mitmachen. Ich halte es auch für schön, wenn das in Familien wieder neu entdeckt wird. Es kommt gar nicht so sehr auf die Qualität unseres Singens an, sondern darauf, dass unser Herz erfüllt wird. Sicher kommt es auch ein bisschen auf Inhalt der Lieder an. Gerade wenn man mit Kindern singt, prägen sich ihnen ja die Lieder ein. Darum sind inhaltlich gute Lieder schön. Wäre doch schade, wenn Kinder nur Klingelöckchen Klingeling hören oder leise rieselt der Schnee oder solche Geschichten aus dem Kaufhaus. Nein, da gibt es noch was anderes. Schöne christliche Lieder mit guter Nachricht. Wir haben es zu Hause eine lange Zeit so gemacht, dass wir mit unseren Kindern bewusst in der Adventszeit entsprechende Lieder gesungen haben, bei Kerzenschein auch und Plätzchen. Das ist jetzt nicht mehr so, weil unsere Kinder erwachsen sind, aber man kann das durchaus ja machen. Eine gute Einstimmung auf Weihnachten. Adventliche Lieder enthalten eine gute Botschaft. Ein dritter Tipp aus diesen drei ersten Lukas-Evangelium-Kapiteln, nämlich der dritte Tipp heißt, tu Gutes. Johannes der Täufer wird von den Leuten gefragt, die zu Gott umkehren wollen, was sollen wir denn tun? Und er sagt ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe dem ab, der keins hat. Und wer zu essen hat, handel ebenso. Und die Zöllner kamen und fragen, was sollen wir tun? Er sagt, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Und die Soldaten fragen, was sollen wir tun? Er sagt zu ihnen, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Wenn man es zusammenfassen will, kann man sagen, tut etwas Gutes. Handelt barmherzig und handelt gerecht. Es ist von daher schon richtig so, wenn sich in der Weihnachtszeit viele Hände und Portemonnaies öffnen für die Armen und für besondere Hilfsprojekte. Tut Gutes, das geht aber noch weiter. Man kann alles anführen, was mit dem Schenken und Schmücken und Freude machen zusammenhängt. Da ist die Fantasie der Liebe gefragt. Denken wir bei all dem daran, dass es um Begegnung in der Adventszeit geht, um das Knüpfen und Stärken von Beziehungen. Manchmal kann man das Wort Liebe ja auch anders buchstabieren. Z-E-I-T, Zeit. Zeit haben für einen Menschen, der einem wichtig ist. Für einen Ehepartner, für die Eltern, für Menschen, die einsam sind. Es geht nicht vorrangig um Sachen, sondern um Personen. Zeit schenken ist etwas Wertvolles. Beziehungen in der Ehe, aber auch darüber hinaus, müssen gepflegt werden. Und damit das Wichtige nicht vom Dringenden überholt wird, ist es gut, sich das bewusst einzuplanen in den Kalender. Entsprechendes gilt für den Umgang mit anderen Familienangehörigen. Oder man achtet darauf, jemandem eine Freude zu bereiten, eine Beziehung zu erneuern, eine Grußkarte vielleicht zu schicken, ist heute unmodern geworden. Ne? Wir kennen WhatsApp und anderes. Aber mal eine Karte zu schreiben, für manche hat das noch eine Bedeutung. Oder sich bei jemandem zu melden. Meine Frau hatte sich in einem Jahr mal vorgenommen, einige Leute anzurufen, die sie sonst normalerweise nicht anruft. Und ein überraschender Anruf, eine Frage, wie geht's, tut einfach gut, tut Gutes. Und der vierte Aspekt sagt es weiter. In Lukas 2 wird von der Prophetin Hanna berichtet, die im Tempel Gott diente. Als Jesus in den Tempel gebracht wird, heißt es, die trat auch hinzu zur gleichen Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also diese Hanna hat zu den Leuten gesprochen, hat von ihrer erfüllten Hoffnung geredet, war begeistert. Adventszeit ist darum auch eine besondere Verkündigungszeit. Und das eben nicht nur von hier vorne aus, sondern von Mensch zu Mensch, bei jedem, der an Jesus glaubt. Die Menschen in unserer Umgebung, die die Adventszeit nur als gemütliche oder auch als hektische Vorweihnachtszeit kennen, brauchen das Evangelium. Wir können ihnen erzählen, wie wir Advent feiern, was es uns bedeutet. Wir können sie zu unseren Gottesdiensten einladen, adventliche Schriften verteilen und Ähnliches. Die Frage ist, ob die Freude an dem ankommenden Jesus in uns lebt. Dann wird etwas davon auch nach außen kommen. Soweit für heute, wie wir mit der Adventszeit umgehen können. 4 Stichworte: bereitet dem Herrn den Weg in eurem Leben, lobt Gott mit Singen, tut Gutes und sagt es weiter. Denken wir daran, dass im Advent es nicht um Sachen geht, sondern um Beziehungen. Jesus will einziehen, er will bei uns ankommen und geben wir dem Raum, was wesentlich ist. Wahrscheinlich können wir nicht alles tun, was ich angetippt habe oder was noch in den Sinn kommt, aber an irgendeiner Stelle mal einen Akzent setzen, etwas Neues ausprobieren, das wäre schön. Vielleicht die Gewichte in diesen Wochen anders zu verschieben, nach diesem Motto des alten Liedes, dass uns kleiner wird das Kleine und das Große groß erscheine. Dann kann Jesus bei uns einziehen, er wird einziehen und mit ihm die Weihnachtsfreude. In diesem Sinne wünsche ich allen gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Amen.
Wir können jetzt gemeinsam an der zweiten Maßnahme etwas üben, lobt Gott mit Singen. Dazu laden wir einen aufzustehen. Anbetung ist viel mehr als Gefühl und ich denke, da sind auch Parallelen zu der Adventszeit, auch der Adventszeit. Da geht es nicht um Gefühle, um tolle Stimmungen, so schön es auch ist, ist das nur Beiwerk. Wir warten auf Jesus. Er kommt uns entgegen, lasst uns aufmachen, auf den Weg machen und ihm entgegengehen. Und so möchte ich euch in die Anbetungszeit einladen mit einem Vers aus dem Psalm 100. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank, betretet die Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn und rühmt seinen Namen.
Es ist so gut, wieder vor dir zu stehen und mit den Augen des Herzens zu sehen. Vater, zieh mich zu dir. Es tut so gut, mich in dir zu verlieren, dort, wo sich Himmel und Erde berühren. Vater, zieh mich zu dir. Nimm das Lied meines Herzens, nimm das Lob meines Lebens, alles bringe ich dir her, als ein kindliches Geschenk. Nichts will ich mehr, als dir Freude zu machen, mit dir zu lachen. Nichts will ich mehr, als dich zu lieben. Will ich mehr, als dir Ehre zu geben, als dir zu leben. Nichts will ich mehr, als dir zu dienen. Es ist so gut, wieder vor dir zu stehen und mit den Augen des Herzens zu sehen. Vater, zieh mich zu dir. Es ist so gut, mich in dir zu verlieren, dort, wo sich Himmel und Erde berühren. Vater, zieh mich zu dir. Nimm das Lied meines Herzens, nimm das Lob meines Lebens, alles bringe ich dir her, als ein kindliches Geschenk. Nichts will ich mehr, als dir Freude zu machen, mit dir zu lachen. Nichts will ich mehr, als dich zu lieben. Nichts will ich mehr, als dir Ehre zu geben, aus dir zu leben. Nichts will ich mehr, als dir zu dienen. Nichts will ich mehr, als dir Freude zu machen, mit dir zu lachen. Nichts will ich mehr, als dich zu lieben. Nichts will ich mehr, als dir Ehre zu geben, mit dir zu leben. Nichts will ich mehr, als dir zu dienen.
Das Wort, das nie vergeht, Alpha und Omega, der eins ist immer, Berge verbeugen sich vor deinem Angesicht, ein Wort und es geschieht, er kommt und Ängste fliehen. Das ist mein König, König der Herrlichkeit, sein ist das Reich und die Macht in Herrlichkeit. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt. Das Wort, das nie vergeht, Alpha und Omega, der sein Wert ist und war, Berge verbeugen sich vor seinem Angesicht, ein Wort und es geschieht, er konnte Ängste fliehen. König, König der Herrlichkeit, dein ist das Reich und die Macht in Ewigkeit. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt. Der Weg, auf den ich gehe, das Licht auf meinem Weg, meine Heimat, mein Zuhause, deine Nähe füllt mich aus. Der Weg, auf dem ich gehe, das Licht auf meinem Weg, meine Heimat, mein Zuhause, deine Nähe füllt mich aus. Das ist mein König, König der Herrlichkeit, sein ist das Reich und die Macht in Ewigkeit. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der Könige nah bei mir bleibt.
Das ist mein König, König der Herrlichkeit, sein ist das Reich und die Macht.
Durch die Wolken dreht, ein Sonnenstrahl und bringt
Regenbogenfarben
ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Im Stillen für dich beten oder auch laut, wenn du meinst, dass dein Gebet auch andere ermutigt, erbaut. Ich schließe dann ab. Dich anzubeten ist in erster Linie nicht ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Ja, und wir wollen uns auf den Weg machen. Herr, du hast dich auf den Weg zu uns gemacht. Du hast die Grundlage dafür geschaffen, dass wir dich loben und ehren. Und wir wollen uns auf den Weg machen. Herr, und dir Ehre bringen auch wenn vielleicht unser Alltag und unsere Gefühlswelt eine andere ist. Herr, du bist der große Gott, den wir anbeten, dem wir die Ehre geben. Amen.
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den drei einen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben.
Vielen Dank. Wenn du mit jemandem reden möchtest, mit jemandem beten möchtest, dich angesprochen fühlst, hier auf den Bänken neben unserem Weihnachtsbaum sind gleich Leute, die mit dir beten, die dir zuhören, die für dich da sind. Mach Gebrauch von diesem Angebot, es lohnt sich. Dann nochmal herzliche Einladung gleich zum Mittagessen, zum Kaffeetrinken noch zu bleiben. Dann haben wir unsere Gesprächsinsel. Leute aus der Gemeindeleitung werden an der Gesprächsinsel stehen. Das ist der Stehtisch, wo das lange Fähnchen drauf ist, wo Gesprächsinsel steht. Die freuen sich, wenn ihr auch davon Gebrauch macht. Zum Schlusssegen möchte ich euch bitten, wenn es möglich ist, aufzustehen. Komm her, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. Amen. Gott befohlen, allen noch einen schönen Sonntag, bis wir uns wiedersehen.